Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Heute ist in vielen Städten Markt. Da schlendern wir dann von Stand zu Stand, kaufen hier einen Kohl, da einen Fisch und dort eine Roulade, zücken unser Portemonnaie und tauschen Bargeld aus. Wie wäre es, jeden einzelnen Kohl, jeden Fisch und jede Roulade mit der Kreditkarte zu bezahlen? Und wäre es nicht überhaupt viel praktischer, die Lebensmittel online zu bestellen? Corona verändert die Einkaufswelt. Obwohl die Deutschen bisher Bargeldfans waren, zahlen mehr als 60% inzwischen regelmäßig mit ihrer Kreditkarte oder mit dem Handy. Und der Online-Einkauf boomt. Welche Vorteile hat das und welche Nachteile sind damit verbunden? Darüber rede ich heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Und ich rede mit unseren Gästen. Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien, die lieber mit Bargeld zahlt und vor den enormen Datenspuren warnt, die wir mit jeder Online-Transaktion hinterlassen. Schönen guten Morgen, Frau Spiekermann.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay, die alle Fragen zu Amazon, Alibaba und Bezahl-Apps beantworten kann und für gewöhnlich kaum noch Bargeld dabei hat, weil sie meistens mit Karte zahlt. Herzlich willkommen, Frau Pütz.
Danke, guten Morgen.
Online-Shoppen oder lieber noch echten Kundenkontakt von Mensch zu Mensch erleben. Papiergeldscheine zücken oder lieber mit Plastik zahlen. Den Service der Lieferdienste in Anspruch nehmen, vor allem wenn man selber nicht mehr so mobil ist, oder lieber den Kohl vom Markt und die Kleider selbst in die Hand nehmen. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, ob und wenn ja, wie sich Ihr Einkaufsverhalten gerade im Corona-Jahr verändert hat. Und natürlich können Sie sich mit unseren Expertinnen über Pro- und Contra-Online-Shoppen austauschen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mal schnell vom Sofa aus mit einem Klick ein Essen bestellen oder einen neuen Pullover. Das ist in Corona-Zeiten eine verlockende Alternative, weil der Einkaufsbummel mit Maske nicht so richtig viel Freude macht. Und wenn wir doch in den Laden gehen, dann bitten viele Betreiber darum, möglichst kontaktlos zu bezahlen, per Karte oder per Handy. Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden? Das ist heute unser Thema im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit der Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann und Nina Pütz vom Zahlungsdienstleister RatePay, den wir zunächst mal erklären müssen, Frau Pütz. Was macht RatePay?
Also, RatePay ist das führende Fintech für White-Label-Zahlungslösungen.
Was ist Fintech?
Und ein Fintech ist ein Finanztechnologieunternehmen. Und wir bieten einfache, sichere Bezahlleistungen für die großen Online-Shops und die Marktplätze in Europa an.
Das heißt, Sie helfen Online-Händlern dabei, ihre Zahlungen abzuwickeln?
Genau, wir helfen ihnen und wir bieten konkret den Kauf auf Rechnung an, die Lastschrift, die Ratenzahlung und die Vorkasse. Und damit decken wir 60% der Zahlungsmethoden in Deutschland ab.
Sind das denn die Favoriten der Kunden, also Rechnung, Lastschrift oder Ratenkauf?
Genau, also der Kauf auf Rechnung ist mit Abstand die beliebteste Zahlungsart in Deutschland. Mit 33% liegt die ganz weit vorne als beliebteste.
Das heißt, Sie bedienen nicht den Kauf per Kreditkarte oder per PayPal, heißt
das? Nein, das bedienen wir nicht. Also keine Kreditkarte und kein PayPal, nur die klassischen Zahlarten.
Und Sie garantieren Händlern dann einen Ausfallschutz, falls Kunden nicht zahlen?
Richtig.
Oder was haben die Händler von Ihnen?
Die Händler haben von uns einen 100%igen Ausfallschutz. Das heißt, wenn eine Zahlung mal nicht klappen sollte, eine Forderung nicht eintreibbar ist, dann sind die Händler immer abgesichert.
Mhm.
Und die Endkunden natürlich auch.
Welche Daten fallen denn an, wenn Sie zu Wege gehen?
Das Schöne ist ja bei der Zahlart Kauf auf Rechnung, dass das für den eher konservativen deutschen Käufer so beliebt ist, weil man eben da keine Kreditkartendaten oder Kontodaten angeben muss, sondern im Checkout, also in dem Abschluss des Kaufprozesses online, gebe ich meinen Namen an und dann gebe ich meine Adresse an. Die Lieferadresse muss ich sowieso angeben und dann ist es das schon.
Dennoch kennen Sie das Kaufverhalten Ihrer Kunden?
Ja, wir kennen Kunden. Also wir prüfen immer in Echtzeit, ob es sich um einen möglichen Betrugsfall handelt und ob es Kreditrisiken gibt. Also ob wir schon mal wissen, dass dieser Käufer irgendwo nicht bezahlt hat. Dann gibt es natürlich Käufer, die wir schon kennen, also die schon in anderen Shops auch über RatePay bezahlt haben.
Und dann also Stammkunden.
Stammkunden. Mhm. Und dann gibt es die Erstkunden, die kennen wir noch nicht. Und da arbeiten wir mit Auskunfteien zusammen. Also in dem Moment, wo ich als Käufer in dem Kauf auf Rechnung zustimme, stimme ich den AGB zu und damit auch immer einer Identitätsprüfung,
ja,
über eine Auskunftei. Und natürlich gibt es Betrüger, die jetzt auch als Beispiel mit dem Namen Nina Pütz einkaufen können. Und dafür, wenn man sowas über die Auskunfteien zum Beispiel nicht erkennt, arbeiten wir immer in Echtzeit. Ganz, ja, Machine Learning, künstliche Intelligenz, die wir einsetzen. Wir arbeiten mit diversen Tools zusammen, um eben zu prüfen, ob jetzt hier irgendwas faul ist, nicht, ja, koscher ist. Und unser Machine Learning-System schlägt dann Alarm, wenn es jetzt komische Datenpunkte gibt, wenn es der Warenkorb seltsam ist oder eine abweichende Lieferadresse plötzlich ist oder wir unterschiedliche Informationen zu diesem einen Kunden haben. Dann schlägt es Alarm und im Zweifelsfall lassen wir dann so eine Zahlung nicht durch.
Also wir werden das mit Sicherheit alles noch vertiefen, welche Tools da zum Einsatz kommen. Aber soweit ich das verstanden habe, merken Sie, Gisela Steinauer schwächelt mit der Bezahlung. Dann kann ich plötzlich nicht mehr per Rechnung einkaufen, sondern zum Beispiel nur per Lastschrift.
Genau, Sie dürften dann nicht per Rechnung einkaufen. Manchmal dürften Sie vielleicht auch nicht per Lastschrift einkaufen. Also da gibt es dann immer unterschiedliche Limits. Ganz oft ist es zum Beispiel bei der Kreditkarte so, wenn man sie nicht kennt, Sie eine neue Kreditkarte haben, da gibt es ein Limit. Ist mir gerade vor 2 Tagen wieder passiert, als ich beim großen Badhändler einkaufen wollte. Ich konnte tatsächlich nicht bezahlen. Man hat mich nicht durchgelassen. Es war spät abends, also vielleicht kam es auch noch dazu, aber ich konnte weder mit der Kreditkarte bezahlen, noch konnte ich mit der Rechnung bezahlen. Und dann hätte ich nur Sofortüberweisung machen können. Das wollte ich aber nicht. Also konnte ich nicht bezahlen und habe dann die Sachen anderswo gekauft.
Weil eine Auskunftei gesagt hat, Nina Pütz lassen wir heute Abend mal nicht durch.
Genau, weil die Risikomodelle gesagt haben, da ist was nicht ganz koscher mit der Pütz. Genau.
Frau Spiekermann, wie ist das mit dieser Auskunftei? Also was ist dagegen zu sagen, dass so eine Auskunftei existiert und dass solche Daten erhoben werden, wie die von Nina Pütz, die dann auf einmal nicht mehr zahlen kann?
Also im Prinzip ist jetzt gegen diese Form von Auskunftei gar nichts einzuwenden. Denn letztlich muss sich ja auch ein Einzelhändler, der was verkaufen will, schützen, dass nicht irgendwelche Leute übers Internet sich als Nina Pütz ausgeben und dann auf ihre Rechnung kaufen. Also dass da Risikomodelle im Hintergrund laufen oder wenn ich meine Kreditkarte, sag ich mal, verliere, und die nimmt jemand und geht damit einkaufen, dann ist das auch ein Schutz für denjenigen, der die Karte verloren hat. Also diese Art von Risikoabwägung im Hintergrund, die ist zum Schutz des gesamten, aller Parteien ganz wichtig. Also dagegen würde ich jetzt auch als Datenschützerin gar nichts einzuwenden haben.
Ab wann wird es denn problematisch? Ab wann melden Sie sich und haben was einzuwenden?
Also meine Kritik bezieht sich vor allen Dingen zum Beispiel auf zum Beispiel Kreditkartenunternehmen. Nehmen wir zum Beispiel Mastercard als Beispiel. Wenn ich online etwas kaufe mit der Mastercard und diese Daten fließen in US-amerikanische Datencenter, die jetzt zum Beispiel nicht der Europäischen Datenschutzgrundverordnung entsprechen, und dann kann Mastercard weiter hingehen und macht nicht nur Risikomodelle, die uns alle schützen, sondern sagt sich, ach, jetzt haben wir mal die Daten, jetzt benutzen wir die mal für andere Geschäftszwecke. Also wir analysieren, wie die Kunden so drauf sind und was die so machen. Und die Zahlungsströme können missbraucht werden für weitergehende Geschäfte. Und das ist eigentlich die Kritik, dass sich die Kreditkartenunternehmen oder andere Zahlungsdienstleister, die dazu die rechtlichen Möglichkeiten haben, an diesen Informationsmärkten verdienen. Und das ist ein Sekundärgeschäft. Das ist nicht mehr zum Schutz der Bürger und der Händler da, sondern das ist einfach Geldmacherei mit Daten, die man irgendwie in einem anderen Kontext gesammelt hat. Das ist kritikwürdig.
Was für Daten sind das dann genau, wenn wir jetzt mit Mastercard bezahlen? Welche Daten fallen da an im Einzelnen?
Wenn man grundsätzlich, wenn man mit Bargeld, mit digitalem Geld bezahlt, ist ja immer, wer zahlt, wann er zahlt, wo er zahlt.
Was er zahlt.
Was er bezahlt, richtig.
Und was machen und
das
die
ist
damit?
Natürlich also sehr
die,
aus-
die sehen jetzt, Frau Spiekermann hat sich einen Sessel gekauft. Und zwar am 30. Oktober um 12.20 Uhr.
Richtig. Und was für einen Sessel hat sie sich denn gekauft? Hat sie sich einen teuren Sessel gekauft? Kann sie sich einen Luxussessel leisten für 5.000 Euro? Oder kauft sie sich einen Sessel für 50 Euro? Das ist, sagt schon unglaublich viel aus, auch über die Person. Darüber können über unsere Ausgaben kann sehr genau analysiert werden, wer wir eigentlich sind, wie reich wir sind, wie arm wir sind, wie krank wir sind, welcher Schicht wir angehören, ob wir depressiv sind, schwanger sind. Wir können über diese Datenprofile, die so hochgranular sind, also muss man sich vorstellen, da sind, sagen wir mal, so 30.000, 40.000 Datensätze pro Person, die teilweise in Echtzeit rotieren, aktualisiert werden. Und wo man sehr, sehr genau sagen kann, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun?
Was ist dann die Folge davon? Also bestenfalls werden Sie dann, um bei dem Sesselbeispiel zu bleiben, beballert von Möbelhäusern mit Angeboten online. Schlechtestenfalls wird das, wie Sie vorhin gesagt haben, missbraucht für weitergehende Geschäfte.
Ja, richtig. Also weitergehende Geschäfte in den sogenannten, das nennt man so Personal Data Markets in Englisch, ja. Daten für persönliche Daten, wo persönliche Daten das Öl sind. Was kann man damit alles machen? Man kann schauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit betrügt derjenige, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er gut, diesen oder jenen Job anzunehmen. Ist er, darf ich ihn, zu welchen Konditionen sollte ich ihn oder sie versichern? Es gibt für fast alle wirtschaftstreibenden Entitäten gibt es Interessen. Was will ich über einen Kunden wissen? Das ist für jedes Geschäft unterschiedlich. Wenn zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen wissen will, ob jemand einen Autounfall getürkt hat und mich gerade betrügt, dann habe ich großes Interesse daran zu wissen, ob Facebook-Daten zu haben, soziale Netzwerkdaten zu haben. Die Geschäfte mit den Daten sind sehr vielfältig.
Wir reden heute bei Deutschlandfunk Kultur über Online-Einkaufen und bargeldlos Bezahlen mit Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay, und mit Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien, und mit Frank Mertens aus Pforzheim. Guten Morgen, Herr Mertens.
Guten Morgen, Frau Steinhauer, Frau Spiekermann, das Gleiche, und Frau Pütz auch, ja.
Guten Morgen.
Folgendes, diese Kreditkarten, die sind ja von den USA hier zu uns rübergeschwappt, ne? Und zum damaligen Zeitpunkt haben die eine Hochrechnung gemacht, dass es eine Pro-Kopf-Verschuldung von $20.000 bei den Amerikanern gibt. Und bedingt dadurch in die Wallmärkte einkaufen gehen und dergleichen. Und wo das bekannt geworden ist und auch mit den Kreditkarten, habe ich gedacht, hoppla, Vorsicht. Und wenn ich das so selber beobachte, heutzutage in den verschiedenen Märkten, da wird meinetwegen Cola ohne Brezel gekauft und da wird mit Karte gezahlt. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht richtig, was sie an Daten da preisgeben. Und das beobachte ich auch bei vielen Jugendlichen. Und dann, ich also bin sehr, sehr skeptisch in Bezug auf den sogenannten Datenschutz, wenn das von diesen und jenen Institutionen behauptet wird. Frau Pütz hat ja auch gerade vorhin erwähnt, in vielen Bereichen diese ganzen Daten verwendet werden können. Ja? Also ich plädiere dafür, ich zahle lieber bar. Ich habe auch noch nie mit einer Karte gezahlt, sondern weil ich mir gesagt habe, wenn ich das kaufen will, gucke ich, dass ich das Geld zusammen habe und dann nicht über die Bankkarten und dergleichen. Weil da wird ja, wie Frau Pütz schon das erwähnt hat, es ist überhaupt keine Sicherheit da, die immer groß propagiert wird. Ne?
Das war Frau Spiekermann, die das gesagt hat, aber Frau Pütz würde Ihnen gerne antworten, Herr Mertens. Frau Pütz.
Ja, entschuldige.
Macht nichts.
Das ist ein bisschen durcheinander.
Ja, gemacht. Ja, ja. Frau Pütz.
Herr Mertens, erstmal danke für Ihre Frage. Also es ist ja immer so, Sie können, und das hat der erste Lockdown gezahlt, also ich durfte da nirgendwo bar bezahlen. Also ich wurde auch beim Bäcker für ein Brötchen gezwungen oder beim Kaffeeladen für den Cappuccino bargeldlos zu bezahlen. Mit Aha. EC-Karte oder mit Kreditkarte oder dann eben mit Apple Pay oder Google Pay, also kontaktlos.
Weil alle gedacht haben, am Geld klebt,
am Geld
das, Virus.
Klebt das Virus.
Stimmt und aber nicht,
bloß,
sagen die
Nee,
Experten.
Stimmt auch nicht, wissen wir mittlerweile. Ja. Aber ich erlebe das zunehmend immer mehr, dass das ein Thema ist. Und da muss man klar sagen, also ich bin da offen, es gibt diverse Leute, die sagen, sie möchten bestimmte Beträge lieber bar bezahlen. Das ist gut so. Ich habe zum Beispiel auch bei mir im Freundeskreis Personen, die alles, egal was, immer bar zahlen, weil sie eben nicht ihre Daten irgendwo hinterlassen wollen. Ich bin jetzt persönlich als Verbraucher jemand, der fast gar kein Bargeld mehr da hat, also Kleinstsummen nur. Ich zahle wirklich alles bargeldlos. Mhm. Also und bei mir ist bis jetzt, ich hatte noch nie den Fall, dass bei mir jetzt meine Identität missbraucht wurde. Ich bin aber natürlich auch als Digital Native und jemand, der jahrelang beim großen Internetkonzern gearbeitet hat, sehr vorsichtig und wachsam, wo ich jetzt meine Daten hinterlege. Ich
Sie haben bei eBay
Passwörter.
Gearbeitet, darf
genau.
man ruhig sagen.
Ich hab 15 Jahre bei eBay gearbeitet, bin da groß geworden und weiß natürlich, was man nicht machen sollte. Also mir würde das gar nicht passieren, dass da jemand mir eine E-Mail schickt, um da meine Daten abzugreifen, weil ich das merken würde und so eine E-Mail als Beispiel sofort lösche.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Woran merken Sie das, dass da jemand an Ihren Daten rumfummeln will?
In dem Moment, wo Sie gefragt werden, Achtung, Frau Pütz, hier, Ihre Kreditkarte wird gesperrt. Sie müssen das jetzt zum Entsperren, müssen Sie mal hier kurz Ihr Passwort eingeben oder da Ihre Daten aktualisieren und es wird über einen Link Ihnen geschickt. Sofort löschen, weggeben, nie da draufklicken, nie auf irgendwelche ominösen Anhänge klicken, sondern wenn Ihre Bank oder der Zahldienstleister oder PayPal sich bei Ihnen meldet und sagt, da ist was komisch, die sagen immer direkt im Konto einloggen. Da würde man nie jetzt direkt aus einer E-Mail raus verlinkt werden. Dann muss man auch immer genau lesen, weil oftmals sind bei diesen E-Mails viele Rechtschreibfehler drin, da ist ein bisschen falsche Grammatik drin. Sie werden nicht persönlich angeschrieben, sondern wenn da steht, hallo, guten Tag, und wenn da nicht steht, guten Tag, Nina Pütz. Also da gibt es Dinge, die fallen mir dann immer sofort ins Auge. Hm. Die würden aber meiner Mutter jetzt nicht sofort ins Auge fallen. Und deswegen, da muss eben auch noch viel Aufklärungsarbeit passieren.
Nun hat Herr Mertens gesagt, Frau Spiekermann, dass er dem Datenschutz nicht traut. Was können wir denn von der Datenschutzgrundverordnung halten, die Sie vorhin schon angesprochen haben? Also was regelt die alles und wie sicher ist sie?
Ich glaube, dass die Bedenken durchaus gerechtfertigt sind. Denn die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die gilt ja nur in Europa. Und sie gilt nicht in den USA. Aber über 90% unserer persönlichen Daten und ich glaube auch der allergrößte Teil des Zahlungsverkehrs, das kann Frau Pütz noch besser sagen, wird halt in den USA abgewickelt und dort gibt es keinen Datenschutz in dem Sinne. Ja, die machen, was sie wollen. Das ist, die Amerikaner würden zwar sagen, ja, aber wir haben ja schon auch in den einzelnen Bundesstaaten irgendwie Datenschutzvorschriften, aber das ist lange nicht so streng wie bei uns. Und deswegen kann sich ja dort auch die Analyse von den Daten und der Missbrauch der Daten fröhlich weiterentwickeln. Und aus diesem Grund ist jetzt gerade vom Europäischen Gerichtshof das sogenannte Privacy Shield gekippt worden. Das war ein Rechtsabkommen zwischen Europa und Amerika, dass man anerkennt, dass Amerika einen ausreichenden Schutz der persönlichen Daten bietet. Und das ist nochmals gekippt und abgelehnt worden, weil das einfach nicht der Fall ist.
Was regelt denn bei uns die Datenschutzgrundverordnung, um das nochmal klar zu kriegen?
Die Datenschutzgrundverordnung ist ein über 100-seitiges Rechtspapier, was sehr viele Bereiche regelt, zum Beispiel, dass man seine informierte Zustimmung geben muss zur Datenverarbeitung. Aber jeder weiß doch, dass man sich nicht die hunderte von Seiten AGBs durchliest, um seine informierte Zustimmung zu geben. Man klickt da einfach drauf. Und wenn Sie mal in die Datenschutz-AGBs reingehen von Ihren Kreditkarten oder Payback-Karten oder Ihren Kundenkarten und Sie schauen rein, was Sie da alles zustimmen, dann setzen Sie sich, müssen sich aber erstmal hinsetzen. Sie stimmen im Prinzip zu, dass alles mit Ihren Daten gemacht werden kann, was jemand machen möchte. Das ist außer das, was vielleicht wirklich verboten ist, ja, aber das ist sehr gefährlich, was man, da darf man eigentlich nicht zustimmen, aber man kommt ja nicht raus, weil man diese Karten verwenden muss.
Shoppingvergnügen mit Folgen. Ich sage nochmal zwischendurch die Telefonnummer, Herr Martens, dann sind Sie wieder dran. Ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur 0800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer, die auch Frank Mertens gewählt hat. Herr Mertens.
Frau Steinauer, ich habe noch eine Sache. Ich war vor anderthalb Jahren, glaube ich, beim Ohrenarzt. Ne? Und der hat festgestellt, ich soll in 2 Jahren wiederkommen, weil ich zu gut höre. Und dann kriege ich mit einmal von so Gehörgerätefirmen noch ein Schreiben, kann einen Hörtest machen und dergleichen. Also sind meine Daten wieder ganz woanders hingewandert. Ne?
Das kann ich vielleicht sogar erklären, weil... Haben Sie ein Smartphone, was Sie verwenden?
Ja, ich habe ein Smartphone, habe ich, ja.
Ja, sehen Sie, wenn das Smartphone an ist und manchmal hat man sich die eine oder andere App runtergeladen, weil es einen interessiert hat. Und was man oft nicht weiß, ist, dass diese Apps Datenschutzeinstellungen haben, die man gar nicht gesehen hat und die aber erlauben, zum Beispiel aufs Mikrofon zuzugreifen. Und dann sitzt man beim Arzt und unterhält sich mit dem über was und die abschneidet das mit. Es gibt tatsächlich gerade, das hat jetzt wenig mit Zahlungsverkehr zu tun, aber es gibt über Smartphones greifen auf sehr viele Daten von uns zu, die dann im Hintergrund kombiniert werden mit anderen Dienstleistern, wie zum Beispiel denjenigen, die Hörgeräte anbieten.
Frau Spiekermann, wenn man das alles nicht weiß, ich unterstelle mal, Herr Mertens hat es nicht gewusst, als er sich sein Handy gekauft hat, kann man das beim Handykauf alles ausschalten lassen und sagen, ich will A1 das weghaben, A2 das weghaben und A3 das?
Man könnte im Laden sicherlich fragen, ob die einem diese Datenschutzeinstellungen vornehmen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit des Kundenschutzes. Allerdings ist das nicht bei allen Handys gleichermaßen möglich. Ich bin eine Apple-Nutzerin, da habe ich mittlerweile sehr detaillierte Möglichkeiten pro App einzustellen, was die darf, was die mitschneiden darf oder nicht. Wie das auf den Android-Telefonen, also wie Samsung zum Beispiel, ist, kann ich nicht im Detail sagen. Die Datenschutzeinstellungen werden besser, aber man muss halt pro App im Prinzip genau spezifizieren, was man zulässt und was nicht. Und im Laden, die werden sich bedanken, je nachdem, wie viele Apps jemand auf dem Telefon hat, kann das nämlich richtig lange dauern.
Herr Mertens, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Pforzheim und wir gehen zu Holger Piel in Gütersloh. Schönen guten Morgen, Herr Piel.
Schönen guten Morgen. Also ich zahle immer noch Viva Bar, weil ich dann ja quasi mein Bantu Live habe und weiß, wie viel ich ausgeben kann und unterstütze besonders auch hier den örtlichen Einzelhandel. Aber leider macht auch hier in Gütersloh immer mehr Läden zu, so auch das große Kaufhaus nächstes Jahr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich kriege viele Ware gar nicht mehr hier direkt vor Ort oder dass sich so leider die Einzelhändler weigern, mir bestimmte Ware zu bestellen. Ich wollte neulich einen ganz einfachen DVD-Spieler kaufen, um meine schönen alten DVDs anzuschauen zu können. Ja. Und da sagte man mir nur, ach, wenn der nur 100 Euro kosten soll, dann bestellen Sie den lieber online, denn es lohnt sich bei uns dann nicht für uns. Und dann greift man ja dann nur gedrungen auf die Online-Händler zu.
Ja, also Sie wollen den lokalen Einzelhandel eigentlich unterstützen, aber das ist schwierig zurzeit. Frau Pütz, fällt Ihnen dazu was ein?
Ja, also das ist leider sehr schade, Herr Pehl, was Sie da berichten, weil da begeht der lokale Einzelhandel einen wirklich dummen Fehler, weil es erfordert ein ganz starkes Umdenken von den lokalen Händlern, weil sie begreifen müssen, dass sie den Kunden da abholen müssen, wo er ist. Und wenn ich eben ein bestimmtes Produkt im Laden nicht finde, dann sollte ich als Einzelhändler immer so dienstleistungsorientiert sein, dass ich dem Kunde die Ware entweder bestelle oder dass er sie über meinen Online-Shop bestellen kann, kann sie im Idealfall auch im Laden schon kaufen und es wird mir nach Hause geschickt. Also das ist dieses ganze Thema Omnichannel, dass ich alles miteinander verbinde und dem Kunden eben immer da individuell abhole und dann auch hinbringe, wo er gerade ist. Und das ist so schade, weil der lokale Einzelhandel, der beschwert sich ja sehr oft über Digitalisierung und das ist alles so furchtbar und die Umsätze werden niedriger. Aber wenn man sich nicht ändert, weil die Digitalisierung, die passiert, die ist unaufhaltsam. Die Kunden werden immer anspruchsvoller. Die sind auf mehreren Geräten unterwegs, ja, die wollen in Laden, die wollen tolles Einkaufserlebnis, aber bestimmte Produkte kauft man nur online. Und ein guter Händler nimmt das alles mit und lässt sich da eben keine Umsätze entgehen.
Frau Spiekermann, wie sieht das denn grundsätzlich aus, wenn Frau Pütz sagt, der Einzelhandel muss die Kunden da abholen, wo sie stehen? Wo stehen wir Deutschen denn? Wir waren ja bisher so die Bargeldfans und die Einkaufsmeilen-Shopper. Also wir haben einfach einen schönen Einkaufsbummel gemacht. Wie sehr geht der Trend zur Kartenzahlung und zum Online-Einkauf?
Also ich glaube auch, dass wir einfach in einem Umbruch leben. Dahingehend, dass immer mehr virtualisiert und digitalisiert wird. Und wir haben jetzt zum Beispiel so aktuelle Statistiken, sagen, dass ungefähr 59% der Leute mindestens einmal pro Woche mit einer Bankomatkarte zahlen, mit einer Girokarte. Und das ist schon relativ viel, aber es zeigt, dass Leute auch immer noch sehr viel bar zahlen. Nur es stimmt tatsächlich, dass die Digitalisierung genauso wie die Medienwelt sich virtualisiert. Wir gehen weg vom Papier, wir gehen hin ins Digitale. Eine zweite Frage ist, ob das gut ist. Das ist schneller, das ist effizienter oft. Einfacher, ich muss kein Geld abheben und so weiter. Man guckt sich heute die Bargeldscheine an und denkt, mein Gott, das ist ja fast schon ein historisches Bildchen, was ich da mit mir rumtrage. Fast wie eine Briefmarke, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Und trotzdem ist die Frage, gibt es negative Auswirkungen? Ist Effizienz, Geschwindigkeit, Einfachheit, ist das wirklich alles? Und da habe ich langfristige Bedenken, dass wir zu sehr auf eine Digitalisierung hoffen, die immer günstiger geworden ist, die aber auch mal wieder teurer werden kann für die Betreiber. Wenn Hardware, Software, Netze, Strom und so weiter mal teurer werden, ist die Digitalisierung vielleicht nicht mehr die günstigste Möglichkeit, Zahlungen abzuwickeln. Zum Beispiel, was passiert, wenn der Strom ausfällt? Ja. Es gibt die Frage, vielleicht muss man dann auf alles Steuern zahlen. Vielleicht gibt es nicht mehr, wenn jemand seinen Tennislehrer oder seine Putzfrau schwarz zahlt, ist das dann auch alles nicht mehr möglich. Ja? Ich bin zwar jetzt sicherlich nicht jemand, der Schwarzgeld propagieren will, aber man darf auch nicht so tun, als gäbe es das in der Welt und in Deutschland oder in Österreich nicht. Und das fällt dann alles weg. Das wird es nicht mehr geben.
Sagt die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann, die heute zu Gast ist, gemeinsam mit Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay, weil wir hier bei Deutschlandfunk Kultur über ein Shoppingvergnügen mit Folgen reden und uns den Online-Einkauf und das bargeldlose Bezahlen näher angucken. Je öfter wir bargeldlos zahlen, desto umfangreicher wird das Datenprofil über uns, sagt Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien, die heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay. Und die Frage ist, woher wissen wir als Verbraucher, wer unsere Daten hat? Steht das in den AGBs? Die Frage haben wir schon beantwortet. Ja, es steht in den AGBs, die liest aber keiner. Frau Pütz, ist es Ihnen eigentlich wurscht, ob Sie jetzt so einen Kaschmirpulli kaufen und ihre Daten halt genutzt werden? Oder sagen Sie, naja, ich vertraue schon auf den Datenschutz und auf die Datenschutzgrundverordnung, denn ich bin Fachfrau?
Also ich vertraue da drauf und ich probiere ja auch ständig neue Dinge aus im Online-Shopping und kaufe da immer mit. Also am Ende ist es immer die Kreditkarte, die dann in irgendeiner Zahlart integriert ist. Und bis jetzt habe ich, außer dass ich tatsächlich ein gläserner Konsument bin und bestimmte Dinge kann man nicht geheim halten. Also ich wusste noch, als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, da hatte ich eigentlich noch nie bei Google nach irgendwas gesucht und trotzdem wurden mir da schon Werbung für Kinderwägen angezeigt.
Wahnsinn.
Und das ist ja eben, hatte Frau Spiekermann gesagt, es kommt über das Smartphone, über das Tracking in den Handys, aber es kommt natürlich auch darüber, was ich schon mal in der Vergangenheit gekauft habe mit den Kreditkarten und was man über mich weiß.
Ich glaube, vielen wird es ganz anders, wenn sie dieses Stichwort gläserner Kunde hören. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Thomas Schmid uns anruft aus Peking. Guten Morgen, Herr Schmid.
Ja, guten Morgen nach Berlin. Bei mir ist es schon Nachmittag.
Es ist ja toll, dass Sie sich aus Peking melden zum Thema bargeldlos zahlen und ja, online einkaufen, weil dieser gläserne Kunde in Peking, glaube ich, überall auf der Straße ist, oder?
Ja, in der Tat. Und es war jetzt auch reiner Zufall, dass ich gerade reingehört habe, denn ich so aus der Ferne bin ich natürlich immer interessiert, was los ist. Aber es ist in der Tat so, in China, nicht nur in Peking, gibt es fast kein Bargeld mehr. Und auch die Kreditkarte im Übrigen nicht, sondern es wird alles und überall, sei es online, sei es beim Gemüsehändler, der mit dem Fahrrad vorbeikommt, oder im Shoppingcenter, wird alles mit einer App bezahlt. Und es wird abgescannt, also sozusagen eine ID, die man hat, der Betrag eingetippt und das war's. Und ich gebe offen zu, ich war da extrem skeptisch, denn ich bin jetzt seit 2 Jahren in China unterwegs. Ich war jetzt nicht unbedingt ein Native, der solche Dinge super fand, aber bei gewissen Dingen, ich würde nicht alles damit einkaufen, ist es aber wirklich extrem einfach, angenehm und ja, schnell.
Wann ist es angenehm?
Es ist angenehm, absolut. Sie brauchen nichts zu zücken, Sie brauchen keine Kreditkarte daraus, Sie machen einfach auf Ihrem Telefon die App auf, das ist WeChat, das ist so eine Art Verbindung zwischen Kommunikation, Apple Pay, PayPal, alles in einem. Selbst ins Taxi kann man einsteigen und dann wieder aussteigen und dann ist es bezahlt, also automatisch aufgrund der Kilometer. Und es geht einfach extrem reibungslos und einfach.
Aber Ihnen ist klar, dass diese Transaktionen per Bezahl-App große Datenmengen hinterlassen.
Na, absolut. Und ich glaube, die Herausforderung, und ich bin da mit Sicherheit niemand, der mit normalen Kreditkarten viele Spuren hinterlässt, denn auch da war ich und bin auch sehr ein skeptischer Zeitgenosse. Ich bin auch nicht mehr ganz jung. Ich würde nicht alles kaufen, aber bei diesen Alltags, ob ich jetzt Gemüse kaufe oder mit dem Taxi fahre oder im Restaurant esse, in all diesen Abläufen ist es eigentlich nahezu unvorstellbar mehr hier vor Ort, dann mit Bargeld zu bezahlen. Und ich glaube, dass diese Vorteile, die dann daraus erwachsen, mit dieser App zu bezahlen, die Nachteile bei solchen Vorgängen überwiegen. Ich habe bei IKEA einen Teppich hier mir bestellt. Dann bekommt man am Bildschirm was abzuscannen, macht das mit dem Handy und dann hat man den Teppich. Jetzt sind das Dinge, die alle noch im kleinen Bereich sind. Ich würde mit Sicherheit nicht große Dinge hier über diese App kaufen, aber bei solchen Dingen habe ich keine Sorge.
In China gibt es auch die Möglichkeit, per Gesichtserkennung zu bezahlen. Ist das richtig?
Nein. Sie können die Gesichtserkennung sozusagen auf Ihrem Telefon einstellen. Das heißt, Sie bezahlen nach wie vor mit der App, aber Sie schauen sozusagen Ihr Handy, scannt Ihr Gesicht ab und verifiziert, ob auch der Richtige das Handy benutzt.
Ja. Frau Spiekermann, wenn Sie hören, was Thomas Schmidt uns aus Peking erzählt, haben Sie dann das Gefühl, das ist schon so ein Schritt zum Überwachungskapitalismus, wie Sie das nennen?
Es kommt immer darauf an, was mit den Informationen, mit dem Kaufprofil gemacht wird. Wir sprechen im Westen vom Überwachungskapitalismus, weil all diese kleinen Transaktionen, von denen der Herr Schmidt spricht, eben im Hintergrund ausgewertet werden und weiterverkauft werden für Dinge, die völlig andere Zwecke bedienen. Ja? Aber in China weiß man ja nicht, was mit den Daten passiert. Da wird eher die Bevölkerung wohl überwacht, da wird ein Score angelegt, ob man auch ein guter Bürger ist, ob der Herr Schmidt sich jetzt auch so verhält, wie es sein sollte, oder ob er eben mit seiner App Dinge kauft, die er nicht kaufen sollte, ja? Ob er überhaupt wünschenswert ist, längerfristig in China zu verbleiben oder nicht, je nachdem, was er sich kauft. Da kann man vielleicht nicht von einem Überwachungskapitalismus sprechen, sondern eher von einem Überwachungsstaat. Und dann ist die Frage, was wünscht man sich eigentlich mehr? So einen Staat wie China oder einen Kapitalismus, wie wir ihn haben? Das ist eben dann die große Frage. Aber Tatsache ist, man gibt beiden Systemen Macht über sich persönlich, dass man ihnen alles verrät, was man so im Kleinen tut.
Mhm. Frau Pütz.
Ja, das stimmt, ja. Also das ist richtig. Deswegen würde ich gerne auch noch mal die Kurve zurückschlagen, weil wir ja in Deutschland noch mal in der Situation sind, dass hier die klassischen Bezahlarten einfach mit 60% mit Abstand die beliebtesten sind. Und da ist nicht umsonst der Kauf auf Rechnung die Zahlart, die da führend ist, weil 33% der Leute möchten gerne mit dem Rechnungskauf bezahlen. Und das ist deshalb so schön, weil in dem Moment, wo ich vorsichtig mit meinen Daten bin und ungerne da so einen digitalen Fußabdruck in großer Form hinterlassen möchte, dann muss ich, wenn ich auch in einem Online-Shop bezahlen möchte, diese Zahlart auswählen. Ja, weil dann weiß ich, hier werden keine Kreditkartendaten preisgegeben, da kann keine Mastercard oder eine Visa noch irgendwas mitmachen, sondern ich habe hier meine Lieferadresse, meinen Namen, mein Geburtsdatum, was man weiß im Shop, und das ist es, was ich hinterlasse.
Mhm. Herr Schmidt, wie geht es Ihnen? Das würde mich noch am Schluss interessieren. Also fühlen Sie sich gelegentlich überwacht oder haben Sie das Gefühl, huch, da hat jetzt einer Daten von mir bekommen, das wollte ich eigentlich gar nicht?
Also die Frage nach der Überwachung, die hat mit Sicherheit jetzt nicht mit der Bezahlmethode zu tun. Ich glaube, da gibt es andere Methoden. Die Dinge, die ich hier bezahle mit eben jener App, von der ich jetzt schon sprach, die sind alle in einem Bereich, wo, unauffällig sage ich jetzt mal, dass man natürlich in China anders überwacht ist und Kameras an jeder Ecke stehen. Ich glaube, das ist ein Sachverhalt, der ist unumstritten. Den möchte ich jetzt auch gar nicht kommentieren, oder da finde ich es natürlich auch skeptisch, aber mir ging es jetzt eher darum, dass es beim Bezahlen sozusagen auch fallspezifische vielleicht Lösungen gibt. Es gibt Lösungen, die man vielleicht, oder was heißt Lösungen, Einkäufe, die man, wo man sich weniger Gedanken machen mag, vielleicht, wenn man Lebensmittel kauft, und solche, wo man dann eher ungern eine Spur hinterlässt. Und ich glaube, so ein flexibler Einsatz, der ist wahrscheinlich, also zumindest für mich, der richtige Ansatz.
Allerletzte Frage an Sie. Wie ist es mit Obdachlosen oder wie ist es mit Bettlern in Peking? Hält man denen auch eine Kreditkarte hin oder kann man denen noch ein paar Münzen oder Scheine in die Hand drücken?
Ich hab noch keine gesehen.
Wissen Sie das, Frau Pütz, wie das funktioniert? Oder Frau Spiekermann?
Nein, dazu kann ich es nicht sagen, aber ich wollte noch anmerken zu dem, was Herr Schmidt gesagt hat, dass im Hintergrund natürlich die Daten aus den Videokameras mit den Zahldaten und anderen Verhaltensdaten, wo man zum Beispiel langgelaufen ist, wie man sich fühlt, wie man sich bewegt, wie man aussieht im Gesicht zum Beispiel an dem Tag gerade, dass sowas gepoolt wird. Das wird poolen, heißt, die Daten werden zusammengezogen und in ein Megaprofil gespielt, über das dann gesamtheitlich ein Eindruck errechnet wird. Das heißt, das, was sich uns als Kunde separat darstellt, Videokamerazahlen, wird im Hintergrund sehr oft meistens womöglich kombiniert.
Herr Schmidt, ich hoffe, dass Sie heute in die Kameras lächeln, die Sie da umgeben. Ja. Danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Peking. Ich fand das hochinteressant, dass Sie sich gemeldet haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Dankeschön.
Ja, vielen Dank und Ihnen weiterhin eine schöne Sendung. Dankeschön.
Danke sehr. Zu den Gewinnern in diesem Corona-Jahr gehören der Onlinehandel und die Datensammler, weil wir immer häufiger mit Karte oder Bezahl-Apps zahlen und alle unsere Transaktionen große Datenmengen hinterlassen. Sind diese Technologien ein Fortschritt, weil sie uns das Leben erleichtern können? Oder sollten wir uns um einen möglicherweise schwunghaften Handel mit unseren Daten Sorgen machen? Thema bei uns mit Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität Wien und mit Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay. Thomas Henschke fragt und schreibt, Online-Shopping ist mir ein Dorn im Auge, weil ich lieber die kleinen Geschäfte oder auch Kaufhäuser unterstütze, damit unsere Innenstädte nicht irgendwann trostlos und leer aussehen. Ich plädiere auch für eine Internetsteuer, damit dieser Online-Shopping-Wahn endlich gestoppt wird. Nina Pütz, Internetsteuer, gute Idee?
Also,
gibt es die in Europa überhaupt irgendwo?
Also die wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, mal in Ungarn diskutiert. Und da gab sogar, glaube ich, einen Gesetzesentwurf. Und dann wurde sich aber massiv dagegen beschwert. Und die ist meines Wissens nach auch nie eingeführt worden. Und ich persönlich denke, dass das absoluter Quatsch wäre, weil die Digitalisierung, die ist nicht mehr aufzuhalten, sondern wir müssen einfach nur gucken, wie können wir unsere Daten schützen dabei und wie profitieren wir von dieser Digitalisierung und behalten uns gleichzeitig eine Ethik, dass wir immer noch eben als Konsumenten nicht komplett gläsern sind.
Paul Holmes schreibt, vor circa 10 Jahren konnte ich noch meine Girokarte am Bankautomaten mit Bargeld aufladen. Das waren digitale Münzen, mit denen man ganz bequem zum Beispiel am Fahrkartenautomaten oder Briefmarkenautomaten ohne irgendwelche Spuren zahlen konnte. Diese Einrichtung wurde einseitig schon vor einigen Jahren von meiner Bank gekündigt. Könnten mir Ihre Expertinnen bitte erklären, warum? Frau Spiekermann, haben Sie eine Idee?
Ja, ich habe dazu eine Vermutung. Wenn man eine Karte in den Automaten reinsteckt und sie auflädt, dann kann ja nicht mitgeschnitten werden im Hintergrund, wo man, wann man, wie man, für was man alles zahlt. Ja? Sondern man hat im Prinzip ein lokales Bargeldguthaben irgendwo auf der Karte oder in seinem Bank-User-Account. Und da fallen einfach weniger Informationen an, die sich dann hinterher auswerten lassen. Das ist eine Vermutung, muss ich dazu sagen, aber das könnte dahinter stecken.
Christine Dannenberg ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen, Frau Dannenberg.
Guten Morgen.
Wie halten Sie es mit dem Bezahlen beim Einkaufen?
Also ich bezahle auch möglichst mit Bargeld. Ich bezahle manchmal auch mit meiner Karte, aber auch nur so kleine Sachen. Und ich plädiere auf jeden Fall auch dafür, dass das Bargeld erhalten bleibt. Also ich finde im Prinzip schon gut, oder das ist ja ganz schön, wenn man beide Möglichkeiten hat, aber die sollten auch erhalten bleiben und nicht so wie in Schweden auch. Da zahlen die Leute ja auch alles mit Karte. Und das finde ich eigentlich sehr fahrlässig. Also ich finde es sehr gut, dass Ihre Frau Spiekermann, also da bekomme ich ja auch Informationen, die mir gar nicht so klar sind. Vom Gefühl her finde ich aber, wir geben uns schon sehr preis und mit den Daten kann ja gemacht werden, was auch immer wer will. Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, also wenn ich jetzt nur noch Bargeld, gar kein Bargeld mehr habe, dann bin ich ja total abhängig. Also die Bank oder wer auch immer könnte ja mein Konto sperren und dann hätte ich überhaupt keine Möglichkeit mehr zu bezahlen.
Frau Spiekermann, mal kurz als Einschub, bevor Sie antworten. Sie haben ja in den 90er Jahren im Silicon Valley in unterschiedlichen digitalen Start-ups gearbeitet, weil Sie so eine Art Weltgestalterin sein wollten und auf IT gesetzt haben. Wann ist Ihre Euphorie einer Ernüchterung gewichen, die ich immer mal wieder aus dem raushöre, was Sie uns heute so sagen?
Also eine wesentliche Ernüchterung, die sehr persönlich war zu der Zeit, war die Art und Weise, wie auch mit Mitarbeitern umgegangen wurde in diesen Unternehmen. Diese Hire- und Fire-Kultur. Selbst bei Leuten, die geholfen hatten, diese in Anführungsstrichen Startups mit aufzubauen, wenn es dann an der Börse nicht mehr so gut lief oder die Absatzmärkte runtergingen, dann wurden wirklich lange gestandene Mitarbeiter wie Ressourcen, also Ressourcenbenutzer, wir sagen ja auch Human Resources, ja, benutzt und rausgeschmissen. Und das war, ist eigentlich eine Kultur, die jetzt auch für unsere heutige Sendung ein Riesenthema ist, weil war der Grund, weshalb ich online nicht so viel kaufe, ist, weil ich mit den Arbeitsbedingungen dieser Online, dieses ganzen Online-Handels nicht einverstanden bin.
Jetzt.
Ich finde, wir müssen eine Digitalsteuer haben. Ich habe gehört, dass man darüber mehr wieder diskutiert auf europäischer Ebene. Und wir müssen die Arbeitsbedingungen auch derjenigen, die die Pakete ausliefern, die müssen ordentlich sein, die müssen gut bezahlt.
Frau Spiekermann, leider kann man Sie zwischendurch nicht gut hören, beziehungsweise, Entschuldigung, Frau Spiekermann, wir haben Sie zwischendurch nicht gehört, weil unsere Internetleitung dann doch immer mal wieder den Geist aufgibt. Hallo? Zwischendurch. Wir haben jetzt von Ihnen gehört, dass Sie sich auch über die Arbeitsbedingungen geärgert haben, die in diesen Start-ups geherrscht haben im Silicon Valley, wo Sie in den 90er Jahren tätig waren. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Stichwort für Sie, Frau Pütz, Arbeitsbedingungen zum Beispiel bei Amazon, Dumpinglöhne, 16-Stunden-Tage. Haben Sie das alles mit im Kopf, wenn Sie online bestellen?
In dem Moment, wo ich kaufe, habe ich das nicht mit im Kopf. Aber da muss ich auch mal, also ich habe ja nun 15 Jahre für einen amerikanischen Großkonzern gearbeitet und ich kann das nicht bestätigen. Also da gibt es ganz im Gegenteil keine Hire- und Fire-Mentalität und eine ganz tolle Unternehmenskultur, die ganz stark auf Vertrauen geprägt ist, wo jeder was beizutragen hat. Völlig egal, ob es jetzt der CEO ist oder der Praktikant oder der Werkstudent. Also das kann ich nicht bestätigen.
Aber das waren die Niederlassungen in Deutschland.
Das waren die aber auch in, also global, ja. Ich habe zwar in Deutschland gearbeitet, aber global mit Amerikanern, mit Asiaten, in allen europäischen Ländern, Kanadiern, alles rauf und runter. Wie gesagt, kann ich nicht bestätigen. Nichtsdestotrotz hören wir ja aus der Presse, Amazon ist da immer wieder drin, dass eben gerade für die letzte Meile und in den Logistikzentren da deutlich Luft nach oben ist. Und das ist tatsächlich so, die Leute müssen fair entlohnt werden. Und wir haben ja auch das Problem, deswegen ist ja dieses, wir sagen dazu die letzte Meile, also wie kommt das Paket zu Ihnen nach Hause, dass es da unglaublich schwierig ist, überhaupt noch ausreichend Leute zu finden. Das ist ja das Problem, warum das teilweise auch so lange dauert, weil eben auch viele Leute das gar nicht mehr machen möchten, so einen Beruf. Ja? Und dann muss man eben nach kreativen Lösungen finden, dass es besser wird, dass es mehr Ressourcen gibt und dass die Leute eben fair entlohnt werden und nicht in Dumping und in Abhängigkeiten gezwungen werden.
Frau Dannenberg, ich vermute mal, Sie bestellen nicht so ganz häufig online oder doch mal so zwischendurch?
Also ich kann auch nicht so viel bestellen, weil ich nicht so viel Geld habe. Ich versuche oder ich würde auch, ich fand das sehr gut, was der eine Hörer gesagt hat, die lokalen Händler zu unterstützen. Und im Moment ist das ja sowieso sehr angesagt und sehr wichtig, dass man die lokalen Betriebe, die lokalen Händler unterstützt. Was ich sonst, weshalb ich das mit dem Bargeld eben sonst so wichtig finde, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Und wurde ja auch hier sehr schön ausgeführt.
Mich würde interessieren noch, Frau Dannenberg, haben Sie das Gefühl, dass Sie weniger ausgeben, wenn Sie alles bar bezahlen? Oder würden Sie sagen, naja, also wenn ich auf Kartenzahlung setze, dann kann ich mir ja anhand der Kontobelege genau angucken, wie viel ich wofür bezahlt habe?
Also tendenziell würde ich bestimmt auch mehr Geld ausgeben, wenn ich überwiegend mit Karte bezahlen würde, weil ja klar, das kann man machen, das sollte man auch alles tun, aber das tut man eben oft nicht. Also wenn ich sehe, ich habe jetzt was weiß ich, 100 Euro im Portemonnaie und wenn ich jetzt das und das gekauft habe, habe ich nur noch 10.
Ja.
Dann ist ja ganz klar und richtig physisch auch fühlbar, ich habe jetzt nur noch 10 Euro und dann überlege ich mir oder dann weiß ich ja ganz genau, jetzt habe ich nur noch 10 Euro. Wenn ich das aber irgendwie im Hinterkopf weiß, wahrscheinlich habe ich jetzt nur noch so und so viel Geld, aber ich muss mir da richtig Gedanken drum machen. Irgendwann, ich muss da drauf gucken, also ich muss mir diese ganze Mühe in Anführungszeichen machen, um das herauszufinden. Und ich habe es halt nicht direkt vor Augen oder ja, also so.
Frau Pütz, wie sehen Sie das?
Und das ist auch eine Krux. Also
ja,
deshalb geben ja auch Leute viel zu viel Geld oft aus, glaube ich, weil sie eben den Überblick verlieren.
Ja, Frau Pütz.
Ja, das kann ich verstehen, weil es gibt bestimmt Konsumenten, die dann sagen, wenn es nicht Bargeld ist, wird es halt irgendwann mal abgebucht von der Kreditkarte. Und da entsteht schon bei gewissen Konsumentenprofilen eine Falle. Für mich ist das immer unverständlich, weil eigentlich kann ich ja nicht mehr ausgeben, als ich habe. Und ob das jetzt bar ist oder mit Karte, also eigentlich sollte ich ja wissen, wie viel ich verdiene und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel bezahle ich. Ich möchte auch noch mal.
Naja, aber wenn ich jetzt im Portemonnaie sehe, genauso wie Frau Dannenberg es beschreibt, dann sehe ich, von den 100 Euro ist nur noch ein 10er
da. Aber also ich persönlich sehe das ja immer online. Mein Kontoauszug, der ist, also es gibt ja, wenn man das auf seiner App hat, sehe ich das. Ich weiß, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Es ist jetzt so, dass nicht alle Leute da so digital unterwegs sind. Und wenn ich natürlich immer noch einen ausgedruckten Kontoauszug habe, den ich mir alle paar Wochen mal ziehe, dann weiß ich natürlich in der Tat nicht. Oder wie viel habe ich jetzt ausgegeben?
Shoppingvergnügen mit Folgen. Dankeschön, Christine Dannenberg, für Ihren Anruf aus Hamburg. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Open Souls folgt now mit Walk Away. Wir haben während der Musik hier bei Deutschlandfunk Kultur mit Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien und Nina Pütz vom Zahlungsdienstleister RatePay nochmal über das Lebensgefühl gesprochen, wie das so ist, wenn man mit Karte zahlt. Was für ein Gefühl ist das, Frau Spiekermann, bei einigen?
Ja, also fühlt sich natürlich irgendwie leichter an und man muss nichts rauskramen. Und was eben interessant ist, im Online-Bereich generell gibt es so einen Enthemmungseffekt, über den man wissenschaftlich immer schon mal gesprochen hat. Enthemmung in vielerlei Möglichkeiten, dass man einfach lockerer mal eben sagt, was man denkt. Das kennt man, es gibt viel Hass im Netz, aber auch viel Gutes. In virtuellen Welten ist man locker unterwegs und genau dasselbe zeigt sich wahrscheinlich auch beim Zahlen. Man ist enthemmt, weniger gehemmt durch die Realität, etwas, einen Gegenüber zu haben.
Frau Pütz, sind Sie enthemmt? Und hauen Sie einfach so die Kohle raus, wenn Sie mit Kreditkarte zahlen?
Nein, gar nicht. Also ich entspreche da anscheinend nicht dieser Statistik, weil also ich persönlich weiß, wie viel Geld ich habe. Ich könnte auch jetzt als Beispiel, selbst wenn ich enthemmt wäre, mich auch gar nicht massiv verschulden, weil ich habe Limits in meiner Kreditkarte. Also die kann jetzt nicht einen bestimmten Betrag überschreiten. Und ich habe auch ein bestimmtes Limit in meinem Konto. Also ich kann das auch gar nicht überziehen in der Form. Insofern wäre das jetzt für mich nichts. Also für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob ich bar oder mit Karte zahle. Ich bin genauso enthemmt oder unenthemmt in beiden Zahlarten.
Es geht aber auch nicht darum, dass man jetzt das Konto wirklich überschreitet, sondern über die, wann viele Leute geben zum Beispiel im ersten Monatshälfte dann mehr aus, als sie eigentlich sollten und kommen dann zum Ende des Monats nicht mehr hin. Das sind eigentlich die wahren Probleme. Und dann gibt es natürlich auch den zweiten Effekt, nämlich den, dass heute man auch fast eingeladen wird, das Konto zu überziehen. Man hat immer Kreditlimits. Die werden einem teilweise sogar schon beim Online-Banking angezeigt, dass man ja eigentlich doch noch mehr Geld zur Verfügung hat. In Wirklichkeit ist es gar nicht auf dem Konto drauf. Ja. Sowas gibt es leider auch, ja.
Oliver Mix fragt per Mail, wenn mit dem Handy bezahlt wird und ich nach einem Jahr ein neues Handy mit neuer Telefonnummer verwende, wird dann eine Verbindung zwischen meiner alten und der neuen Identität hergestellt? Oder kann ich auf diesem Weg den Datenfluss stoppen und neu starten? Und die gleiche Frage gilt auch für die Verwendung von E-Mail-Adressen. Also durch die Änderung auf eine andere E-Mail-Adresse kann er da auch den Datenfluss kappen oder neu starten. Frau Spiekermann.
Nein, das wird ihm nicht gelingen. In dem Moment, wo Herr Mix wieder ganz normal anfängt, seine Kontakte, zum Beispiel seine ganzen Freunde mit deren Telefonnummern in seinem neuen Handy ja auch hat, ist ja schon klar, wer er ist. Mhm. Und dann hat er ein bestimmtes Pattern. ein bestimmtes Muster, wie er sich verhält. Man spricht manchmal auch so von so einem digitalen Fingerabdruck, den man hinterlässt. Und dieses Muster wird in den Datenbanken wiedererkannt. Und damit kann die alte Identität vom alten Telefon kann sozusagen mit der neuen Identität zusammengeführt werden. Das geht ziemlich schnell.
Peter Rath ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Rath.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Ich denke mal, dass sich zum einen das Bezahlen mit Handys nicht aufhalten lässt und zum anderen sicherlich auch viele nationale europäische Datenschutzregeln notwendig sind. Aber könnte man nicht auch rein pragmatisch durch ein zweites Smartphone, das ausschließlich zum Bezahlen benutzt wird, die Übertragung von Daten vermeiden, indem ich eben auf dem zweiten Handy Ortung, Sprache, andere Apps gar nicht erst speichere und nur die Zahlvorgänge damit abwickle?
Frau Spiekermann.
Also ich glaube, das hat sehr wenig Sinn, weil im Hintergrund doch immer wieder Daten vorliegen, die man verknüpfen kann. Allein schon, man weiß ja, wo das Handy ist, wo liegt es, wo verbringt es die Nacht. Ja, es verbringt das Handy 1, verbringt an genau demselben Standort die Nacht wie das Handy 2. Ja, dann weiß man, das ist schon ein Haushalt. Das kann man so leicht zusammenziehen im Hintergrund, dass also ein Zweitgerät für meine Begriffe nichts bringt.
Mhm. Wenn ich da nochmal nachfrage, also wenn ich die Ortung zum Beispiel ausschalte und auch andere keine weiteren Apps speichere und keine Telefonnummern auf dem Handy speichere, keine Adressen von Freunden. Sie hatten ja eben gesagt, dass man dann wieder Verknüpfungen herstellen kann, wenn ich es gar nicht zum Telefonieren benutze. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Smartphone wie eine Kreditkarte und ohne personifizierte Daten. Da müsste ich doch im Grunde genommen den Datenfluss zumindest sehr stark einschränken können.
Die Ortung wird aber allein schon dadurch erschwert, dass sie vom Mobilfunkbetreiber über die Netze ortet man sie, ganz klar. Sie müssen sich ja in eine Zelle einloggen. Und das ist heute kombiniert mit GPS, Assisted GPS. Das heißt, da müssten Sie auch zum Beispiel dieses zweite Handy in Flugzeugmodus reintun, damit es sich gar nicht mehr in die Mobilfunkzelle einloggt. Und dann ist aber die Frage, wie wollen Sie denn dann noch damit bezahlen? Dann müssten Sie sicher im Laden, dürfen Sie das dann auch nicht mehr einstellen, dann müssten Sie über Ihre WLAN-Funktion im Handy im Laden anfangen zu bezahlen und dafür müssten Sie von jedem Laden ein offenes WLAN zur Verfügung haben. Und wissen Sie was? Dann werden Sie über dieses WLAN geordnet und identifiziert.
Frau Pütz.
Völlig einverstanden. Also es ist nicht möglich. Sie können das, man wird es immer wissen, aus genau den Gründen, die Frau Spiekermann eben erläutert hat.
Also ein zweites Smartphone, Herr Rath, brauchen Sie sich nicht zu kaufen, lernen wir daraus. Wie halten Sie es denn überhaupt mit dem Bezahlen? Also ist es, dass Sie von der Smartphone-App oder eben mit Karte bezahlen oder haben Sie auch noch Bargeld dabei?
Also im Moment kombiniere ich das durchaus. Ich versuche das Bezahlen über Kreditkarte so möglich, soweit es möglich ist, zu reduzieren und einzuschränken. Aber manchmal ist es ja unvermeidbar. Ich habe auch erlebt in Norwegen, dass man ausschließlich mit Karte bezahlt. Da konnte man ja selbst eine öffentliche Toilette nicht benutzen, ohne eine Kreditkarte an den Zahlkasten zu halten. Also das ist sehr praktisch, aber hier jetzt, sagen wir, in Hamburg versuche ich das auch ein Minimum zu reduzieren. Aber ich denke trotzdem, es wird zunehmen, es wird sich nicht aufhalten lassen. Und deswegen war für mich so die Idee, kann ich rein pragmatisch damit umgehen. Und man hat ja manchmal noch ein altes Handy über, das man dann für solche Zwecke hätte nutzen können.
Und wenn Sie in Hamburg einkaufen, dann immer noch in der Einkaufszone oder lieber online?
Beides. Wobei, wie gesagt, online, ich finde es durchaus praktisch, mich online über Produkte zu informieren, wie sie im Test abgeschnitten haben. Dann kann ich mir das beste Produkt raussuchen und ich kann mich über die Preise informieren und kann mit dieser Information dann vor Ort in Geschäften einkaufen gehen und brauche es nicht online bestellen. Aber ich nutze es sicherlich auch, um mich über Produkte zu informieren.
Ja. Herr Rath, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Hamburg. Danke, weil Sie auch eine schöne Brücke geschlagen haben zu meiner Frage an Sie, Frau Spiekermann. Es ist ja so, dass die Algorithmen entscheiden, ob ich kreditwürdig bin oder nicht. Wie funktioniert das mit diesen Algorithmen? Also wer sammelt da was, wenn Sie uns das nochmal erklären können?
Also allein schon daraus, was sie essen, was sie also einkaufen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, monatlich ausgeben, sieht man ja, wie viel haben sie zu bieten sozusagen. Ja? Und wenn man an ihren Einkäufen sieht, dass sie halt, sag ich mal, nur zum Aldi gehen, da immer nur das Billigste kaufen und ansonsten sehr sparsam leben, jetzt gehen sie hin und wollen einen Kredit haben über 1 Million. Ja, dann sieht man, hier ist ein Profil von jemandem und dann möchte jemand einen Kredit für 1 Million, das passt doch nicht zusammen. Und das ist eben, die Algorithmen sind mathematische Funktionen, die zum größten Teil statistisch, mit klassischer Statistik noch gerechnet werden, die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, dass zum Beispiel jemand, der so einkauft, wahrscheinlich arm ist. Das heißt nicht, dass er arm sein muss, aber dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit arm ist. Und dann gibt man ihm keinen Kredit über 1 Million.
Kann es mir passieren, dass ich dann zum Beispiel keinen Flug buchen kann oder dass ich den Flug anders bezahlen muss als andere? Kann das so weit gehen?
Das kann zum Beispiel, das kann Frau Pütz sagen, dazu führen, dass man nicht auf Rechnung kaufen kann. Das, was Frau Pütz ja auch vorgeschlagen hat, das kann passieren, für meine Begriffe.
Genau, also wenn Sie jetzt Ihr Flugticket kaufen wollen und als Beispiel mit der Rechnung jetzt zahlen wollen, dann wird ja auch geguckt, was kommt jetzt von der Auskunftei zurück, ja, kennt man ihre Identität, und dann gibt es in Echtzeit, wird eben, wenn bestimmte Muster überprüft und Plausibilitätschecks gemacht, ob das jetzt abweichende Kundendaten sind, und wie gesagt, da kann es passieren, wenn es jetzt komische Limits sind oder irgendwas nicht passt, dass Sie dann für diesen Kauf auf Rechnung nicht zugelassen werden. Dann können Sie versuchen, eine andere Zahlart auszuwählen. Und wenn man Sie jetzt da mit der Kreditkarte nicht kennt und es sich jetzt vielleicht um einen Business-Class-Flug in die USA handelt, der ein paar tausend Euro kostet, könnte es unter Umständen sein, wenn Sie den um 3 Uhr morgens buchen oder so, auch dass Sie dann da unter Umständen auch nicht durchkommen. In der Regel, also ist man aber als Händler ja ganz doof, wenn man seinen Kunden nicht bezahlen lässt, weil jeder Händler möchte natürlich die Abbruchraten, wenn jemand kauft, auf ein Null schieben. Das heißt, bezahlen muss immer für den Kunden möglichst einfach funktionieren, aber für den Händler unter Ausschluss von Risiken, weil der möchte ja auch sein Geld bekommen. Insofern wäre er schlecht beraten, der Online-Händler, wenn der Kunde gar nicht bezahlen kann. Im schlimmsten Fall muss er dann eine Überweisung machen, eine Vorkasse, sodass man dann eben das einmal manuell macht.
Deutschlandfunk Kultur über Online-Einkaufen und bargeldlos zahlen mit Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien und Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay. Andrea Hartlieb aus Hildesheim ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Hartlieb.
Ja, hallo. Ich wollte eigentlich mal die Frage beantwortet haben, ob mich ein Einzelhändler ablehnen kann, wenn ich dann mit Bargeld bezahlen möchte.
Ist Ihnen das mal passiert?
Nein, die Frage hat sich aber hier im Familienkreis mal aufgeworfen, weil man das ja jetzt überall so sieht. Man wird aufgefordert. Die Aufforderung enthält ja auch noch eine Bitte. Aber kann mir das verweigert werden? Frau Pütz hat ja auch am Anfang der Sendung erzählt, ja, zu Anfang der Pandemie hätte sie ja gar nicht anders zahlen können.
Dann musste man mit Karte zahlen. Mhm. Mhm. Frau Pütz, wie ist das? Darf ein Händler Bargeld ablehnen?
Darf er, ja, also weil der Händler kann ja sagen, er möchte, der lokale Bäcker, der möchte nur Barzahlung haben. Ist ja wie im Restaurant, ja, da kommen sie auch manchmal hin und manche Restaurants lehnen Kreditkartenzahlung oder EC-Kartenzahlung ab, nur bar. Mhm. Und ich habe das zuletzt jetzt auch gerade in diesem Lockdown, in dem wir uns jetzt wieder befinden, gerade so bei mir im Umfeld hier bei den kleineren Läden erlebt. Der lokale Bäcker, da soll man jetzt kontaktlos bezahlen. Aber also ein Händler, wenn Sie jetzt nicht gerade beim, nehmen wir mal den Bäcker raus, aber Sie möchten gerne als Beispiel Kleidungsstück kaufen, dann, also der Händler schneidet ja sein Geschäft ab in dem Moment, in dem er dem Kunden verbietet, bar zu zahlen. Also es ist ja überhaupt nicht im Interesse eines Händlers, sich den Handel entgehen zu lassen. Mhm. Insofern muss ich als guter Händler immer den Kunden die Zahlarten anbieten, mit denen sie eben zahlen möchten, damit ich viel Umsatz mache. Mhm. Alles andere ist fahrlässig.
Wie viele Gebühren fallen eigentlich so an für die Zahlarten, für die unterschiedlichen Transaktionen?
Da sind die Gebühren, die sind unterschiedlich. Der Händler zahlt in der Regel auf den Umsatz eine Gebühr und die ist dann, je nach Zahlart, ist die sehr gering, unter einem einstelligen Prozentbetrag, und dann geht es eben hoch auf zwischen 1 und 2% vom Umsatz, die der Händler bezahlt.
Mhm. Ja. Frau Hartlieb,
Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Entstehen mir denn als Kunde im Gegenzug auch Gebühren? Also ich besitze ein sehr gutes Girokonto, sage ich mal, mit guten Konditionen. Aber es gibt ja Menschen, die vielleicht bei ihrer Bank nicht so gute Konditionen bekommen können. Entstehen denen denn Gebühren, wenn ich das Kaugummi jetzt mit der Karte bezahle?
Frau Hartlieb, nein. Also Ihnen dürften jetzt nicht, wenn Sie jetzt den Kaugummi mit der Karte bezahlen, eine Gebühr entstehen. Das ist ja Sinn der Sache. Der Händler zahlt dafür, dass er die Zahlarten anbietet, aber nicht Sie.
Auch nicht über die Abbuchung?
Nein.
Auf meinem Girokonto?
Nein, auch nicht über die Abbuchung. Es gibt aber, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, es gibt leider auch Online-Händler, die, und es gibt auch Fluggesellschaften im Übrigen, die für bestimmte Bezahlmethoden Geld verlangen. Das heißt, wenn der Kunde dann mit der Kreditkarte zahlen möchte, dann muss er eben eine Summe X noch bezahlen. Oder wenn er eine andere Zahlart nehmen möchte, kostet das. Finde ich persönlich ganz schlimm. Wäre für mich immer ein No-Go. Aber es gibt tatsächlich solche Händler, die sich das dann vom Kunden wiederholen wollen. Mhm. Da würde ich nie kaufen bei so jemandem. Mhm.
Frau Spiekermann, noch mal dazu?
Ja, ich wollte nochmal grundsätzlich sagen, dass sich kein Bürger und keine Bürgerin da reinreden lassen soll, wie man zu bezahlen hat. Man sollte sich souverän weiter das Bargeld benutzen und sich gut dabei fühlen und wissen, indem man das tut, unterstützt man den Erhalt von Bargeld, untergräbt den Überwachungskapitalismus und sorgt auch dafür, dass langfristig Bargeld, zum Beispiel auch für ältere Leute, die sich gar nicht mit Karte wohlfühlen, erhalten bleiben. Und das finde ich sehr wichtig. Man sollte da sich nicht reinreden lassen in diese Kartennutzung.
Und man sollte sich auch noch eine Bank mit Ansprechpartnern suchen, dass nicht alles online geht, sondern dass man auch noch reden kann mit einem Menschen?
Ganz genau. Wir haben zum Beispiel hier in Österreich die Raiffeisenbank, die überall in den Dörfern noch weiter die Filialen finanziert. Solche Banken sollte man fördern, weil wir wissen, 20-30% der Bevölkerung, gerade ältere Leute, brauchen einen Ansprechpartner und wir wollen das erhalten. Und dafür müssen wir auch alle zusammenhalten und weiterhin diese Dienste benutzen.
Frau Hartlieb, haben wir Ihre Fragen beantwortet?
Ja.
Dann
danke
Ihnen für den Anruf aus Hildesheim und gehe zu Ralf Richters Mail, die aus Dresden kommt. Er bezieht sich auf den Hörer, der nach einem Besuch beim Ohrenarzt Reklame von Geräteherstellern bekam und erzählt, ich habe im Gegensatz zu dem Hörer kein Smartphone, aber auch ich bekam, nachdem ich die Ohrenärztin wechselte, plötzlich Post von einem Geräteverkäufer aus meiner Heimatstadt. Ich habe den Eindruck, dass Ärzte wirklich Datenhandel betreiben unter der Hand. Wurde das einmal untersucht, Frau Spiekermann?
Also es im Prinzip ist es den Ärzten gar nicht erlaubt, dass sie Informationen über die Patienten weitergeben. Das schwören die. Da gibt es einen Eid. Aber es ist so, dass zum Beispiel in Österreich bekannt wurde, dass viele Ärzte sogenannte, also quasi anonymisierte Patientenakten weiter verkauft haben an einen Dienstleister namens IMS Health. Ich weiß nicht, die haben so 100 € oder sowas, stand da mal im Raum wohl. Wie viel Geld, weiß ich nicht, aber das war anonymisiert. Nur technisch muss man natürlich wissen, dass es viel Diskussion gibt über, wann ist denn ein Profil überhaupt wirklich anonym? Und dann wurde vorgeworfen, und das wurde dann auch verboten, dass Ärzte sowas machen, dass man gesagt hat, man kann auf Basis der ganzen Patientenakte auch ohne Namen nachvollziehen, wer das war, wenn man wollte. Ich glaube, es ist mittlerweile, wird sehr kritisch gesehen, ich glaube nicht, dass Ärzte das machen. Also zumindest nicht in Europa oder in Deutschland kann ich mir das nicht auf Basis des Handelns, des aktiven Handelns des Arztes vorstellen.
Deva Wawroka ruft an aus Augsburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Schönen Gruß in die Runde. Und ich oute mich hier als ganz entschiedenen Verfechter von Bargeld, was nicht heißt, dass ich nicht auch mit der Kreditkarte bezahle und auch gemischt meine Einkäufe tätige. Also das heißt, vor Ort, lokal oder eben bei den Einzelhändlern und aber auch im Internet. Also es ist vieles schon besprochen worden von dem, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, aber das Hauptaugenmerk liegt jetzt bei mir auf der Tatsache, dass ich ganz unbedingt das Bargeld erhalten wissen will. Einfach schon allein aus dem Grund, weil das ein Faktor der Freiheit ist. Wenn die Banken, also wenn es überhaupt kein Bargeld mehr gäbe, dann hat ja die Bank die absolute Verfügungsgewalt über das, was auf dem Konto ist. Man kann dann plötzlich irgendwelche Zinsen einführen, weil das ja da liegt, das Geld, und geschützt ist und so weiter und so weiter. Also man hat dann wahnsinnig wenig, immer weniger Möglichkeiten, sich da gegen solche Maßnahmen zu wehren. Man sieht es ja jetzt schon, wenn ich zurückdenke, was früher für einen Service vorhanden war, der immer weiter abgebaut worden ist, ganz zu schweigen von den vielen Arbeitskräften, die dadurch keine Arbeitsstelle mehr haben. Also ich spreche jetzt nur mal zum Beispiel von der Hypovereinsbank hier bei mir in Augsburg. Als ich das Konto eröffnet habe, gab es irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Filialen. Jetzt ist es nur noch eine einzige. Ja, das muss man sich mal vorstellen, von so einer großen Bank in doch einer relativ großen Stadt. Wer jetzt nicht da immer hingurken will, weil er 7 oder 8 Kilometer weiter weg wohnt, der muss dann in irgendein so Kabäuschen, so ein Loch rein, das dann im Sommer 40 Grad heiß ist, ich übertreibe es natürlich ein bisschen, ungelüftet, unklimatisiert, ja, also man hat überhaupt keinen, wie soll man sagen, keinen Kunden Service mehr, also dass der Kunde irgendwie jemand ist, der Bedeutung hat. Es geht nur noch darum, um dem Kunden halt möglichst viel, aus dem Kunden möglichst viel Gewinn herauszuziehen und möglichst selber als Bank, als großes Unternehmen, möglichst wenig Kosten zu haben. Das ist also meines Erachtens, ja,
es fast geht,
schon verabscheuungswürdig.
Ja, es geht Mitmenschlichkeit verloren.
Genau, ja. Genau. Ja. Also viele Aspekte wurden auch schon angesprochen, dass man also zum Beispiel teilweise zu Einzelhändlern geht, was früher bei mir, also ganz am Anfang, als das mit dem Online-Einkauf losging, war ich also abgeneigt, da mitzumachen und habe einfach die Einzelhändler unterstützt bei uns in der Stadt, die ja auch innen immer mehr, ich sage jetzt mal, ja, uninteressant wird, was so die Geschäfte anbelangt. Aber dann kommt man in Geschäfte und dann wissen die Leute noch weniger, als man selber weiß. Und dann ist auch es ist jetzt nicht pauschal, aber es ist dann oft so, dass dann kein Serviceinteresse da ist. Und dann geht man doch zum Online-Händler und schaut, was gibt's da und so weiter. Dann gibt's da plötzlich viel mehr, als das, was der mir da anbietet und so weiter. Ja. Ja, also ich nutze es dann teilweise auch so, dass ich mich im Online schlau mache oder kundig mache und dann in Geschäften, die ich noch schätze, hingehe und es dort dann kaufe. Oder
das ist ja mal ein
dann,
ganz anderer Weg als den viele beschreiten, ja.
Genau.
Frau Pütz.
Ich finde es schön, was Sie beschreiben da, weil es ist so, es gibt kein Muss. Niemand muss mit Kreditkarte oder mit Karte bezahlen, sondern jeder sollte sich aussuchen, wie er oder sie es möchte. Und da gibt es eben die Bargeldfraktion, das ist völlig okay. Und es gibt eben die anderen, die wollen nur digital. Und wichtig ist einfach, dass jeder kann, so wie er möchte, und dass die Händler das entsprechend anbieten.
Aber wenn nicht jeder kann, wie er möchte, also gucken wir, Frau Spiekermann, mal auf Schweden und Norwegen, da gehört es längst zum Alltag, dass eben auch das kleinste Brötchen beim Bäcker mit Kreditkarte bezahlt wird und dass man überhaupt kein Bargeld mehr dabei haben kann. Nun hat Herr Wawörka den wichtigen Aspekt Raub der Freiheit angesprochen. Ist das ein Aspekt bei der digitalen Ethik, dazu haben Sie ein Buch geschrieben, dass wir uns erstens diese Freiheit nicht rauben lassen dürfen und dass wir uns zweitens davor schützen sollten, dass wir Verhältnisse wie in Schweden und Norwegen bekommen?
Ja, der Freiheitsbegriff ist jetzt sehr, sehr groß. Eine Freiheit, die wir durch digitalen Handel haben, ist natürlich auch, dass wir uns neue kleine Händler suchen können, die wir bewusst unterstützen wollen, die nur online existieren können. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn wir in der Corona-Krise schauen, wer bei uns im Umfeld, welche Bauern uns direkt das Essen liefern können, zum Beispiel der Service Magda in Österreich, ja, dann kann man über diesen digitalen Handel, dieses digitale Bezahlen, Unternehmen, lokale Landwirtschaft fördern, die in den letzten Jahren durch diesen massiven Einzelhandel sogar kaputt gegangen ist. Das heißt, digital online ist nicht digital online dasselbe. Schauen Sie doch mal, wen Sie regional an kleinen Unternehmen unterstützen können. Das wäre, wenn man jetzt digital zahlt, der gute Weg. Das erweitert unsere Freiheit. Freiheit wird genommen, wir werden Freiheit verlieren, wenn wir alles mit Karte zahlen. Wichtig ist bei den Werten und Tugenden immer, dass man Maß hält, nicht in absolute Positionen geht, sondern sich genau überlegt, wann und in welchem Maß.
Frau Pütz. Einverstanden, ist sehr guter Punkt. Und genau das, also wenn ich lokal den lokalen Handel unterstütze, dann heißt es eben nicht unbedingt der kleine Händler um die Ecke, sondern gucken Sie jetzt mal die neuen Trends im Handel, was Ihnen so vorgeschlagen wird. Da gibt es jetzt Kleinstshops, die eben auch zum Beispiel nur bei Instagram verkaufen, die man dann eben darüber auch unterstützen kann.
Herr Waworka, vielen Dank für den Anruf aus Augsburg. Lassen Sie uns noch mal einen kurzen Augenblick zurückspringen zu dem, was wir in der ersten Stunde mal hatten, nämlich die Milliardenpakete, die kreuz und quer durch Deutschland transportiert werden, die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel bei Amazon. Also, wir transportieren Milliardenpakete, weil es ja so bequem ist, online zu bestellen. Und das, was nicht passt oder nicht gefällt, das schicken wir zurück. Gehört Frau Spiekermann es zur digitalen Ethik, auch mal darüber nachzudenken, was diese Retouren eigentlich bedeuten für die Umwelt, für das Klima, für uns alle?
Absolut. In meinem Buch Digitale Ethik sage ich, jeder soll sich doch mal überlegen, welche Werte ihm nun persönlich wirklich wichtig sind. Und wenn man sagt, Umweltschutz ist mir wichtig, dann sollte man auch nicht online viel bestellen. Denn da weiß man ja, dass der Paketdienstleister wirklich vor die Tür fährt, was das an Umweltkosten verursacht, ist einfach, steht in keinem Verhältnis zur eigenen Bequemlichkeit. Es sei denn, man sagt, naja, also der Umweltschutz ist mir nur wichtig, wenn ich weiterhin bequem sein kann. Das muss man eben abwägen. Und ich persönlich kaufe deswegen bei Amazon fast nie etwas, weil ich den Umweltschutz fördern möchte und weil ich auch gegen die rücksichtslosen Arbeitsbedingungen in diesen Auslieferstrukturen bin.
Frau Putz? Ja, also gerade wenn Sie Kleidung online kaufen, da gibt es ja ganz oft Retourenraten von um die 70%. Sie müssen sich also mal vorstellen, wie viele Pakete da den ganzen Tag hin und her geschickt werden. Und das hat uns tatsächlich der Versandhandel so vorgemacht. Da sind wir in Deutschland auch besonders schlecht. Da sind andere Länder schon deutlich weiter, weil die Kunden nicht so viel retournieren. Die bestellen sich dann eben nicht eine Hose in drei Größen, sondern die bestellen sie sich in einer Größe. Und damit weiß man schon, dass ein Paket nicht immer unbedingt wieder den ganzen Weg zurückgeht. Deswegen bin ich persönlich jetzt ein ganz starker Verfechter von dem Ausgleich des digitalen Fußabdruckes. Also auch da gibt es, es ist jetzt noch nicht massentauglich, aber ich hoffe immer mehr. Und wenn wir mal 3 Jahre vorwärts blicken, vielleicht sind wir da hoffentlich schon einen ganz großen Schritt weiter. Aber ich kann ja auch als Kunde, wenn ich online bestelle, meinen Fußabdruck ausgleichen und kann eine Kompensationszahlung vornehmen für das Paket zum Beispiel und für die Umweltbelastung, die entsteht, wenn mir jetzt das Paket nach Hause gebracht wird.
Timur Güntemur ist am Telefon aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Herr Güntemur, was ist Ihr Beitrag zur heutigen Service-Sendung?
Ja, zunächst vielen Dank für die informativen Beiträge. Zwei Punkte sind mir aufgefallen, die ich berichtigen möchte, obwohl ich eigentlich fachfremd bin. Zum einen der Herr, der angerufen hatte und gefragt hatte, ob er denn mit einem Smartphone, wo keinerlei persönlichen Daten drauf sind, anonym bezahlen kann quasi. Ich glaube, da haben Sie vollkommen recht, das ist nicht möglich. Allerdings braucht man kein Internet, wie Sie gesagt hatten. Also das ist durchaus auch im Flugmodus möglich. Das macht die Sache ja auch so bequem, sage ich mal. Da gerade in Deutschland ja in bestimmten Regionen die Internetverbindung derart schlecht ist, da könnte man dann ja häufig gar nicht mehr zahlen. Da ist einfach die Karte gespeichert. Ich bin kein ITler, aber das habe ich selbst schon gemacht, auch im Flugmodus bezahlt, das ist möglich. Ob das jetzt anonymer ist, Das mag ich auch zu bezweifeln, aber man muss sich da jetzt in keine Funkzelle einwählen für. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, geht auch auf die Anruferin zurück, die erfragt hatte, ob Gebühren anfallen können. Auch das ist der Fall. Also da sind auch nicht nur irgendwelche fragwürdigen Internetbanken oder so, sondern namhafte große Banken hier in Hamburg, ganz deutschlandweit, wo das sogenannte Basiskonto, das ja eigentlich mal den Sinn hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, jedem die Nutzung eines Girokontos zu ermöglichen, dass da pro Transaktion oder es sind dann 3 oder 4 Transaktionen frei, aber jede weitere Kartenzahlung, da berechnet berechnet die Bank dann 50 Cent für. Oh, also da ja. Muss man dann einfach mal in die Gebührentabelle gucken. Das ist meines Erachtens ja desaströs, weil eben gerade das ja die trifft, die so ein Basiskonto haben, die wahrscheinlich nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich ein Girokonto für, was mag da der Durchschnittspreis sein, aber 10 Euro im Monat zu leisten.
Ja, ja. Frau Pütz, genau. Nochmal zu diesem Punkt von Herrn Güntemur.
Ich bin jetzt kein Bankexperte, dass ich jetzt die ganzen Gebührenmodelle von den Banken kenne. Aber es ist natürlich so, sie haben immer eine Grundgebühr für eine Karte. Also die Kreditkarte kostet sie was. Mhm. Und sie haben immer Kontoführungsgebühren bei einer Bank. Und die werden natürlich unterschiedlich monetarisiert. Ja? Bei den einen ist es eine fixe Monatsgebühr und bei den anderen ist es dann eine Transaktionsgebühr. Ja? Aber in der Regel, in der Meistzeit, habe ich eine Grundgebühr und darüber sind halt alle Transaktionen, die dann danach kommen, abgedeckt. Ja, so wie beim normalen Girokonto jetzt und bei der normalen Kreditkarte, ja, da was jetzt über meine Jahresgebühr hinausgeht.
Frau Spiekermann, und dann noch einmal zum Flugmodus, zur Bezahlung im Flugmodus, dass wir das auch nochmal klarstellen.
Ja, das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Also ganz ist sicher, dass die Transaktionsdaten, die müssen ja vom Handy in die Backend-Netze rein. Das heißt, irgendwo muss diese Transaktion stattfinden, autorisiert werden, verifiziert werden. Und wenn ich jetzt im Flugmodus drin bin, hatte ich gesagt, ja, kann man eine Netzwerkverbindung zum Beispiel über das WLAN herstellen. Es gibt möglicherweise auch Bezahl-Apps, die lokal bestimmte Kleinstbeträge erlauben, ohne sichere Verbindung und nachher authentifizieren, könnte sein. Die Architektur kenne ich nicht im Detail. Aber eins ist sicher, die Daten müssen immer über die Leitung.
Herr Güntemur, danke, dass Sie beide Punkte nochmal angesprochen haben. Danke für den Anruf aus Hamburg. Und als letzten Hörer schaffen wir noch, wen schaffen wir denn eigentlich noch? Thomas Marquardt aus Karlsruhe. Guten Morgen, Tag. Herr Marquardt.
Ich hätte eine Frage. Ich lasse mich eigentlich fast nur per EC-Karte, wenn überhaupt, dann ausschnüffeln. Keine Kreditkarte, kein Online-Banking, kein Smartphone. Denn die Hauptfrage, was bleibt dann trotzdem zum Ausschnüffeln? Und die erste Teilfrage, dann erfahren die dann nur, dass ich jetzt im Laden X irgendwie 18,32 Euro ausgegeben habe oder dann, dass ich 1 Liter Milch und einen Sack Kartoffeln und was ich sonst gekauft habe?
Frau Spiekermann, wie ist das für Herrn Marquardt beim Ausschnüffeln? Also er bezahlt nur mit der EC-Karte. Wie viele Daten werden auch da generiert?
Ja, die EC-Karte ist ja eine Maestro-Karte. Und eine Maestro-Karte ist Teil des Mastercard-Systems. Wenn es in Deutschland so ist, wie es jetzt hier in Österreich ist, dass eben die Maestro-Karte auch gleichzeitig eine Kreditkarte ist, das ist eine Umstellung, die wir jetzt hier in Österreich haben, dann sind sie voll drin im Überwachungskapitalismus. Dafür hat nämlich Mastercard hier in Österreich vor wenigen Wochen den Big Brother Award bekommen, dass dann die EC-Karten, Maestro-Daten in USA in dieses Pooling reinfallen. Und da sieht man natürlich, dass sie erst sozusagen bei Rewe waren und danach bei Aldi und dann haben sie immer mit der Maestro-Karte bezahlt und es fließt alles zusammen in einer Datenbank. Wie allerdings die Architektur jetzt konkret in Deutschland aussieht, weiß ich nicht. In Österreich, Maestro ist Mastercard und die Debitkarte ist eine Kreditkarte, wird als solche behandelt.
Herr Marquardt, hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Karlsruhe. Danke allen Anruferinnen und Anrufern, die sich heute beteiligt haben an unserem Thema Online-Einkaufen und bargeldlos bezahlen, Shoppingvergnügen mit Folgen. Danke an Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien und an Nina Pütz, Chefin des Zahlungsdienstleisters RatePay. Schönen Tag Ihnen allen noch mit Deutschlandfunk Kultur.